Ja, wir sind in Offenbarung Kapitel 13 und ja, lass uns kurz beten zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich uns selbst gegeben hast, dass du die Gabe bist, die Gabe Gottes an uns, das Geschenk. Und wir danken dir dafür, dass ja, dass du auch heute hier bist, wie du gesagt hast in deinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir danken dir, dass du hier bist, Jesus, und wir danken dir, dass du Worte ewigen Lebens hast, und wir bitten dich, dass du diese Worte, die wir lesen, dass du sie in uns zur Kraft werden lässt, dass du sie, ja, dass diese Worte uns stärken im Glauben, im Vertrauen auf dich, im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, im Vertrauen auch auf deinen Heilsplan mit uns persönlich und deinen Plan für die ganze Welt, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass du hier bist, um uns zu lehren, um uns ja, Dinge zu offenbaren. Und wir bitten dich, dass wir, ja, dass wir offene Herzen, offene Ohren für das haben, was du uns zu sagen hast, uns ganz persönlich, ja. Segne du jetzt dein Wort für uns. Amen. Ja, wir sind Offenbarung 13. Und mit Offenbarung 12 fängt ein Einschub an. Mit Abschluss der siebten Posaune. Am Ende von Kapitel 11, diese siebte Posaune, die sich dann weiter entfaltet in den sieben Zornesschalen, die in Kapitel 15 dann zu sehen oder die wir dann betrachten werden. Kapitel 12 und 13 und 14 sind Einschübe, und wir haben in Kapitel 12 gesehen, dass es ein Einschub ist, der ja, Johannes spricht von zwei großen Zeichen, die er im Himmel sieht oder am Himmel. Und es geht hier um geistliche Wahrheiten, die in Bildern sichtbar werden. Es geht um den alten Kampf zwischen dem Plan Gottes, den er verwirklichen will durch den einen Menschen, und dem Widersacher, der das zu verhindern versucht. Derjenige, der regieren wird, der auf dem Thron sitzen wird, der geboren wird von einer Frau, die Frau, die auch mit hineinbezogen ist in diesen Kampf, der dann wütet. Wir haben gesehen, in 1. Mose 3 ist all das schon vorausgesagt von Gott. Er sagt es der Schlange voraus, es wird ein Kampf sein zwischen dir und der Frau, dem deinen Nachkommen und den Nachkommen der Frau. Und dann sagt Gott voraus, dieser Nachkomme, er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Ferse beißen. Und hier in diesem Kapitel wird ganz bewusst auf diese Geschichte Bezug genommen, wenn von der alten Schlange die Rede ist. Es ist nicht umsonst hier von der alten Schlange die Rede, sondern es bezieht sich ganz offensichtlich auf diesen Anfang, wo der Teufel zuerst auftritt in der Sündenfallgeschichte. Es geht also um den alten Kampf. Es geht um den Kampf der Schlange, des Drachens gegen Gott und gegen seinen Heilsplan, den Gott sich ausgedacht hat. Und dann sehen wir diesen Drachen dargestellt, diesen, oder Satan, den Teufel, als großen Drachen dargestellt, feuerrot, 7 Köpfe mit 7 Diademen oder 7 Kronen, 10 Hörner. Und wir sehen, dass er, oder hier wird in Kapitel 12, ich erinnere nochmal daran, über einen Kampf gesprochen, der im Himmel stattfindet, zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Und Michael, gerade auch in Daniel 12, können wir sehen, dass Michael so etwas wie der Erzengel ist, der gleichzeitig auch eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Aufgabe hat, nämlich der Schutzengel des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und so sehen wir, dass der Drache auch ganz bewusst nicht nur Jesus angreift, nicht nur versucht, dieses neugeborene Kind umzubringen, auszulöschen. Er versucht nicht nur, den Messias von der Bildfläche wegzuzerren, sondern die ganze Geschichte ist schon älter. Die Verfolgung dieses Stammes, dieses Volkes, was ja auch Gott ins Leben gerufen hat, als er Abraham gerufen hat und gesagt hat, du sollst ein Nachkommen bekommen und du sollst ein großes Volk werden. Also der Drache hat nicht nur den Retter im Visier, sondern auch das Volk, durch das dieser Retter kommt, und das Volk, das durch diesen Retter entsteht. Er kämpft gegen die Juden, ganz klar, das ist ganz sichtbar hier, dass diese Frau tatsächlich Israel darstellt. Und so zeigt uns die Offenbarung, dass die letzten 7 Jahre, über die es hauptsächlich hier geweissagt werden, über die letzte Jahrwoche, die bei Daniel offenbart worden ist, zeigt uns, dass es eine Zeit der Judenverfolgung ist, eine Zeit des Antisemitismus. Und zwar in einem so großen Maße, wie es nie gewesen ist. Daniel 12, Vers 1 sagt uns davon. Vielleicht lesen wir einfach diese Verse mal hier in Daniel 12, Vers 1. Ist immer auch gut, in die alttestamentlichen Propheten hineinzugehen. Gerade Daniel ist für die Offenbarung ein Buch, wo man immer auch hin und her switchen sollte, um Dinge zu verstehen. Jesus hat Johannes diese Offenbarung gegeben und immer wieder letztendlich auf Daniel Bezug genommen, auf das, was Gott Daniel offenbart hat. Daniel 12 steht, und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Das spricht von dieser großen Bedrängnis dieser letzten Jahrwoche und insbesondere der zweiten Hälfte dieser Jahrwoche. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Hier sehen wir viele, sehr knapp zusammengefasst, aber wir sehen viele Bezüge zur Offenbarung, zu dem, was wir schon gelesen haben und zu dem, was noch kommen wird. Johannes sieht, wie der Drache auf die Erde geworfen wird, wie der Satan seine Herrschaft auf Erden in besonderer Weise ausübt. Kurze Frage. Sorry, you understand nothing. You don't understand much. Ist jemand, der Englisch simultan übersetzen könnte für unsere beiden Geschwister da? Ja? Gibt es jemanden, der es spontan machen würde? Keiner traut sich so recht. Okay. Okay. Jesus, hilf in der Übersetzung durch deinen Geist. Gut, wir waren also in Kapitel 12 von Offenbarung wieder zurück, dass der Drache auf die Erde geworfen ist. Eine besondere Zeit der Macht des Teufels auf dieser Erde. Er ist hinausgeworfen aus dem Himmel. Freude ist im Himmel, auf der Erde wehe. Denn der Teufel, steht in Vers 12, ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Der Teufel ist getrieben von Wut, von Zorn. Er weiß, er hat nur eine kurze Zeit. Und es wird dann im Verlauf in Vers 14 dann genauer gesagt, eine Zeit und Zeiten oder zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Diese Abschnitte, die hier genannt werden, das ist ein Zitat auch aus Daniel. Wir sehen aber auch immer wieder andere Beschreibungen dieser Zeit mit 42 Monate, 1260 Tage. Und das ist immer wieder dasselbe, es sind 3,5 Jahre. Und hier wird eben von diesen 3,5 Jahren gesprochen, wo die Frau eine Zuflucht hat. Die Frau, das Volk Israel, eine Zuflucht in der Wüste, wie es damals unter dem Pharao war. Der Pharao, auch ein Bild, ein Vorbild sozusagen, Vorschattung dessen, was die Herrschaft des Satans in der letzten Zeit ist. Der Pharao, der versucht hat, das Volk Israel auszulöschen. Alle Erstgeborenen sollten ertränkt werden. Und dann durch Sklaverei dieses Volk ausnutzen bis zum Gehtnichtmehr. Gott hat aber das Volk herausgeführt aus Ägypten und ja, auf Flügeln, auf Adlerschwingen zu sich, zu dem Berg Horeb gebracht, in die Wüste, in die Einöde. Und so hat auch hier das Volk Gottes eine Zufluchtsstätte. Gott hat eine Zufluchtsstätte bereitet, wie Daniel auch gesagt hat. In dieser Bedrängnis, Gott wird dein Volk retten. Das Buch ist ein Hoffnungsbuch, nicht nur für Christen, sondern auch für Juden, die Jesus noch nicht als ihren Messias erkannt haben. Sie werden es aber. Und sie werden diese Schrift vielleicht in die Hände bekommen in dieser Zeit und sehen, dass Gott das wahrmacht, was er vorausgesagt hat. Und dann sehen wir aber in Vers 17, der Drache wurde zornig über die Frau, weil er sie nicht ergreifen oder erreichen konnte, weil Gott es verhindert hat. Und er ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Was sind denn die übrigen ihrer Nachkommenschaft? Ich würde es deuten als diejenigen, die eben, ja, der Nachkomme, der Same, das ist Jesus, der Retter, der geboren ist aus der Frau. Die übrige der Nachkommenschaft sind diejenigen, die tatsächlich durch das Zeugnis, durch Jesus errettet worden sind. Und hier an diesem Punkt sind es diejenigen, die in die Bedrängniszeit hineingekommen sind, aber sich während dieser Zeit durch die großen Gerichte am Anfang der Trübsalzeit, die wir gelesen haben in den ersten Siegeln, die sich bekehren werden. Jetzt geht es in Kapitel 13 weiter. Jesus offenbart Johannes noch mehr über diese besondere Trübsalzeit, diese zweite Hälfte der 7 Jahre. Und er stand auf dem Sand des Meeres. Diese Übersetzung ist umstritten. Manche übersetzen auch, und ich stand auf dem Sand des Meeres. Einerlei, wir sind auf jeden Fall am Meer, auf dem Strand. Und Johannes sagt, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das Tier aus dem Meer steigt auf. Was ist das hier für ein Tier? Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Also dieses Tier steht in Beziehung mit dem Drachen. Der Drache bevollmächtigt dieses Tier. Wir werden später noch sehen, dass hier eigentlich im Kapitel 13 die unheilige Dreieinigkeit uns vor Augen geführt wird. Der Teufel ist in seinem Charakter ein Nachahmer, ein Nachäffer. Er versucht, alles irgendwie so zu machen wie Gott. Und hier in diesem Kapitel ist es super deutlich. Wir werden mehrere Stellen sehen dazu. Wir fangen aber erstmal an mit diesem Tier. Was ist dieses Tier? Später wird uns gesagt, dass es ein Er ist. Es ist eine Person. Es ist nicht irgendwie eine unbestimmte Macht. Hier wird nicht durch dieses Tier irgendetwas Abstraktes symbolisiert, sondern es geht um eine Person. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Manche Ausleger sagen, das Meer steht in der Bibel immer wieder für das Meer der Nationen. Es gibt Ausleger, die sagen, diese Person, die vom Teufel bevollmächtigt wird, die an anderen Stellen auch der Antichrist genannt wird. Und wir werden sehen, was es mit diesem Titel auch auf sich hat. Manche Ausleger sagen, er wird ein Jude sein aufgrund bestimmter Stellen im Danielbuch. Andere Ausleger halten dagegen, nein, es ist eher unwahrscheinlich. Es wird jemand sein, der aus den Nationen kommt. Ich will mich in diesen Streit nicht einmischen. Diese Stellen sind mir zu unklar, als dass ich dazu ein endgültiges Urteil abgeben möchte. Viel wichtiger ist der Zusammenhang, dass der Teufel auf die Erde geworfen ist und hier steht Wehe der Erde und dem Meer. Hier kommt ein Tier aus dem Meer und ein Tier aus der Erde. Es symbolisiert sozusagen das, was auf dieser Erde ist. Und das erste ist das Meer. Das Meer ist riesig auf dieser Erde. Wir haben jetzt gerade so schöne Filme gesehen hier, wie heißt das, Der blaue Planet irgendwie, so eine tolle Serie, Naturfilme, die unglaubliche, krasse Bilder von Meerestieren zeigen. Also es ist das Ganze und das Größte, das Meer, daraus kommt das Tier, aus dem Größeren. Es steigt aus dem Meer auf. Und es hat 10 Hörner und 7 Köpfe. Warum 10 Hörner und 7 Köpfe? Weil es genau dieselbe Zahl ist wie die des Drachen. Auch der Drache hat 10 Hörner und 7 Köpfe. Also er ist sein Ebenbild. Auf seinen Hörnern 10 Diademe. Beim Teufel waren es 7 Diademe auf den Köpfen. Hier sind es 10 Diademe auf den Hörnern. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es hat wahrscheinlich mit dem zu tun, was wir dann später in Offenbarung 17 lesen, mit den 10 Herrschern. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das zeigt an, was das Wesen, der Charakter dieses Antichristen ist. Er ist ein Lästerer. Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Auch diese Bilder sind schwer zu deuten. Der Panther, die Füße wie eines Bären. Man kann da vielleicht viel spekulieren. Das, was ich sehr deutlich sehe, ist das Maul eines Löwen. Wie uns gesagt wird, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist der Charakter des Antichristen. Er reißt sein Maul auf. Er droht. Er hat Vollmacht in seinem Reden. Dieses Reden, das macht einen so fertig. Bevor er überhaupt Gewalt anwendet, ist so viel Gewalt in seinem Reden, in seinen Worten. Und du kannst dir das vorstellen vielleicht. Du hast vielleicht auch schon mal Erfahrungen gemacht mit Menschen, die dich vielleicht mit ihren Worten getötet haben. Die mit ihren Worten dich zur Schnecke gemacht haben. Mit deinen Worten dich verängstigt haben. Mit deinen Worten dich so eingeschüchtert haben, dass du nicht mehr wusstest, wo vorne und hinten ist. Dass du zu allem Ja und Amen gesagt hast. Dieses sozusagen mit den Worten jemanden überfahren, jemanden vergewaltigen geradezu. Das ist der Charakter des Antichristen. Und er hat es von seinem Schöpfer, von seinem Lehrmeister. Der Satan gibt ihnen ein Maul, so wie sein Maul. Ein Maul, mit dem, das er aufreißt und mit dem er brüllt. Ein Maul auch, mit dem er verschlingen will. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Er steht in direkter Verbindung mit dem Teufel. Wir werden darauf auch noch eingehen, was das im Einzelnen alles bedeutet. Hier steht, er gab ihm seine Kraft. Der Teufel hat Kraft. Und der sich ihm hier zur Verfügung stellt, der sein Christus wird, sein König, er hat große Kraft. Sein Thron spricht von der Herrschaft. Und die große Macht ist die Vollmacht, die überwindet. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Was passiert hier? Die Nachäffung wird weitergetrieben. Der anstelle Christus steht. An der Stelle Christi, das bedeutet nämlich das Wort Antichrist, an der Stelle, anstelle von Christus. Nicht nur gegen Christus, sondern auch anstelle von Christus. Er zeichnet sich aus, auch durch einen Tod. Der aber geheilt wird. Und in Vers 14 später, am Ende des Verses steht, das Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist. Also dieses Heilen ist mehr als nur, dass es eine Wunde hatte, die woran es hätte sterben können. Nein, es ist noch mehr. Es ist tatsächlich gestorben, wieder lebendig geworden. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Sie sehen es. Da ist dieser mächtige Mann, ist zu Tode verwundet. Ja, er ist gestorben. Der Text lässt es allerdings offen, ob er wirklich gestorben ist. Aber die Erde, die Menschen denken, er ist gestorben. Und dann ist er wieder gesund, wieder heil. Wurde wieder geheilt. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Die Reaktion auf dieses Auferstehungswunder ist Anbetung. Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha, für alle sichtbar. Er ist hingerichtet worden als der König der Juden. Nicht in großer Macht, nicht in großer Vollmacht, in Herrscherwürden, sondern gekleidet in den Spottmantel mit der Dornenkrone, bekränzt, angespuckt, geschlagen und erniedrigt. In seiner Erhöhung wurde aufs Furchtbarste erniedrigt. Das Tier, es bekommt an einem seiner Köpfe eine Todeswunde. Jesus hat sich ganz hingegeben, als ganz Opfer. Hier geht es nur um ein Zeichen, ein Wunder, was geschieht, um Eindruck zu machen. Wir werden später noch lesen von einem falschen Propheten. Und ich möchte mit euch aber jetzt schon im Vorfeld eigentlich etwas lesen, was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und zwar ist das, lesen wir das in 5. Mose 13 über falsche Propheten. 5. Mose 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, oder er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. 5. Mose, Kapitel 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lasst uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Was sagt Gott hier durch Mose? Er sagt, es gibt Menschen, die nicht dem wahren Gott folgen und dennoch große Zeichen und Wunder tun. Und das sind nicht immer böse Zeichen und Wunder. Das können durchaus gute, in Anführungsstrichen, gute Zeichen und Wunder sein. Zeichen und Wunder der Heilung. Zeichen und Wunder, ja selbst, wie wir in Offenbarung gelesen haben, der Auferstehung vom Tod, der Überwindung des Todes. Aber so einem muss man doch glauben, der eine solche Macht, solch eine Kraft besitzt. Und es ist doch ein Guter. Gott sagt, folg ihm nicht. Folg ihm nicht. Denn er verkündet dir andere Götter. Er zieht dich weg von der Nachfolge vom Herrn. In Vers 4 sagt er hier weiter, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Denn dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen, ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Diese absolute, hundertprozentige, radikale Nachfolge. Mein Herz hängt an meinem Herrn und an nichts anderes. Und ja, es gibt Prüfungen, vielfache Prüfungen, durch die wir hindurchgehen. Es gibt Zeiten des Mangels, Zeiten der Not, Zeiten der Angst, Zeiten, wo wir etwas entbehren. Und dann kommt die Versuchung in Form eines falschen Propheten, der uns sagt, ich kann diesem Mangel abhelfen. Hier ist es, hier ist die Möglichkeit. Ich kann dir das geben, auf wunderbare Weise. Und darin zeigt sich doch Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit. Aber Mose sagt zu Gott, zuallererst Gott. Oberste Priorität Gott. Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ich gebe mein Herz, ich hänge mein Herz nicht an die Dinge dieser Welt. Ich hänge mein Herz noch nicht mal an mein eigenes Leben, sondern ich hänge mein Herz an den ewig lebendigen Gott. Der falsche Prophet, Jesus sagt es auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und was sind die Früchte eines Propheten? Die Früchte eines Propheten ist das, ob durch sein Leben, wie Jesus es den Jüngern gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Die Menschen werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wem wird am Ende die Anbetung gegeben? Das ist die Frucht. Das ist das, woran du erkennst. Sucht der falsche Prophet, der die Wunderzeichen tut, sucht er die Ehre für sich selbst? Sucht er sie für etwas anderes, für andere Götter? Oder ist es ihm wahrhaftig um die Ehre und die Herrlichkeit, den Lobpreis für Gott und seinen Sohn, Jesus Christus? Geht es ihm darum? Dieses Wunderzeichen, was geschieht, die Todeswunde, die geheilt wird, sie beeindruckt die ganze Erde. Die ganze Welt wird es mitbekommen. Und wir wissen heutzutage, dass das überhaupt kein Problem ist. Man kann heutzutage problemlos die ganze Erde erreichen. Ja, wir müssen uns immer wieder klar machen. Zu Johannes Zeiten war das nicht so klar. Das war noch vor, was weiß ich, wie viele Jahren, nicht so langer Zeit war das nicht klar. Wie soll das geschehen? Wie soll die ganze Welt von diesem Ereignis mitbekommen? Wie soll die ganze Welt von diesem Ereignis beeindruckt werden? Heutzutage ist das kein Problem. Du schickst ein YouTube-Video rum und Milliarden Klicks. Ja? Es muss nur das Richtige sein. Und das ist das Richtige. Das ist der the right stuff, ne, mit dem du die Leute kriegst. Du siehst einen zu Tode geschlachteten, der plötzlich wieder lebt. Das will die ganze Welt sehen. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Wisst ihr, vieles in diesem Kapitel hat eine Parallele in Kapitel 5, wo das geschlachtete Lamm auftritt, wo es um das Buch mit den 7 Siegeln geht und gefragt wird, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und es wird keiner gefunden. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Nirgendwo wird einer gefunden. Auch das Tier wird nicht gefunden. Niemand ist würdig. Lass uns das mal lesen hier, nochmal in Erinnerung rufen, Offenbarung 5. Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und dann heißt es später, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebenden Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist die Anbetung dessen, der sein Leben in den Tod gegeben hat, im Gehorsam gegenüber dem Vater, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier sehen wir das Tier in Offenbarung 13, das sich eine Todeswunde beifügen lassen hat um dann wieder lebendig zu werden, um die ganze Welt zu erstaunen, damit sie ihn anbeten und den Drachen. Damit die Anbetung Gott verweigert wird. Wer ist dem Tier gleich? Wir wissen, wer dem Tier gleich ist. Nee, noch mehr, wer dem Tier überlegen ist. Wer kann mit ihm kämpfen? Und hier sehen wir, dass dann in Kapitel 19 wird Jesus kommen auf weißem Pferd mit seinen Heiligen, mit seiner Heeresmacht. Und er wird kämpfen gegen das Tier und wird es überwinden. Der Teufel macht das Maul groß auf. Er spricht groß. Und ich musste an ein Beispiel aus dem Alten Testament denken. Ich musste an Goliath denken. Dieser mächtige Mann, dieser riesige Streiter, 3 Meter groß, reißt sein Maul auf. Wer kämpft mit mir? Gib mir doch einen Mann zum Kämpfen. Wo ist denn euer Gott? Was ist denn das für ein Gott? Er lästert. Das ist hier Goliath. Er lästert. Der durch seine großen Reden und seine große Gestalt und große Statur beeindruckt. Und das ganze Volk Gottes macht sich in die Hose. Aber da ist einer. Da ist einer. Und wer hat überwunden? Der Löwe aus dem Stamme Juda. Ja, der hat überwunden. David sagt, was ist dieser? Was ist das für einer? Du kommst mit Schwert und Spieß und Lanze. Ich komme aber mit dem Namen des lebendigen Gottes zu dir. Wir stehen alle in diesem geistlichen Kampf. Paulus sagt uns in Epheser 6, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis. Und er sagt uns, deshalb werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das war Davids Stärke, womit er Goliath überwunden hat. Nicht seine eigene Stärke, nicht seine eigene Fähigkeit. Auch nicht die Weisheiten dieser Welt, die Rüstung, die ihm Saul angeboten hat, sie war überhaupt nicht zu gebrauchen. Die einfachen Mittel, die er empfangen hatte, die einfachen Mittel, die Schleuder und die 5 Steinchen, die er aus dem Bach geholt hat, einer hat schon gereicht. Die einfachen Mittel und dann das große Vertrauen auf den Gott, der viel größer ist als Goliath. Und auch die Treue zum Bekenntnis. Ich lasse es nicht zu, dass dieser weiter lästert. Ich lasse es nicht zu, dass er das Volk Gottes verängstigt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Geschwister. Es geht nicht darum, Menschen hier fertig zu machen. Aber es geht darum, dem lauten Brüllen des Löwen etwas entgegenzustellen. Das macht uns Petrus deutlich. 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel geht umher und macht uns Angst. Der Teufel geht umher und versucht uns. Der Teufel will unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott erschüttern und so durcheinander wirbeln, durcheinander bringen, dass wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und dass plötzlich dieser Gedanke immer größer wird, vielleicht kann Gott ja doch nicht helfen. Vielleicht wird Gott mich ja doch nicht retten. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht. Und dieser Gedanke wird immer größer und größer. Und er fängt an, mich zu bestimmen, die Angst wächst, die Verzweiflung. Ich fange an, hier und dort zu suchen. Ich hänge mich hier ran, ich hänge mich daran. Ich versuche, das Loch in meiner Seele zu füllen mit allem Möglichen. Was sagt Petrus? Seid nüchtern, wacht. Das ist ganz normal. Ihr müsst klar bleiben, geistlich klar bleiben. Ihr müsst auch wachsam sein. Es kann immer wieder geschehen, dass der Teufel dich angreift. Es kann immer wieder sein, dass der Teufel deine Schwester, deinen Bruder angreift. Denn es geht hier nicht nur um mich, um meinen Kampf, den ich gegen den Teufel habe, sondern unseren Kampf. Er spricht von euch. Ihr seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher. Es ist nicht nur dein Widersacher, es ist unser Widersacher. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Vielleicht stehe ich fest im Glauben, vielleicht geht er an mir vorüber, aber meine Schwester neben mir brüllt da mit extremer Macht an und verunsichert sie und macht sie so fertig, dass sie das Vertrauen auf Gott loslässt. Hier steht, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir haben einen, der den Sieg errungen hat, Jesus Christus. Er hat dem Teufel widerstanden. Für dich und für mich. Aber wir brauchen auch Davids in unserer Mitte, Geschwister, die im Glauben für andere aufstehen, im Glauben beten für andere, im Glauben andere ermutigen und stärken durch das Wort Gottes. Wenn Leute verunsichert, entmutigt sind, wenn sie durcheinander sind, sie brauchen ein klares Wort der Ermutigung, ja manchmal auch der Ermahnung, wo Leute durcheinander sind und sich vom Teufel haben all einlullen lassen, müssen sie vielleicht mal wachgerüttelt werden, weil sie geistlich eingepennt sind. Und wenn das jemand bei dir macht, dann sei dankbar und freu dich. Und wenn du merkst, da ist jemand, dem muss ich, fang an zu beten zuerst. Und dann lass dich von dem Geist leiten, dass wir nicht von dem Widersacher verschlungen werden. Von diesem brüllenden Löwen, der sein Maul aufreißt. Widersteht standhaft durch den Glauben, das ist die Kraft. Der Heilige Geist in uns, diese feste Zuversicht, diese feste Gewissheit. Gott lebt, er ist mein Vater. Jesus Christus, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, er ist auferstanden von den Toten. Und mit ihm werde ich leben in Ewigkeit. Wir springen nochmal zurück zu Offenbarung 13. Es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Er lästert Gott. Er lästert seinen Namen. Der Name, der uns heilig ist. Der Name, durch den wir gerettet werden. Er lästert sein Zelt, seine Wohnung. Hier geht es um den Himmel. Er lästert das, was wir nachher sehen werden in Offenbarung 21. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Wie herrlich wird das sein? Kein Schmerz mehr, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod wird mehr sein. Jede Träne wird abgewischt. Dieses Maul lästert und sagt, Himmel, vergiss es doch. Gibt es nicht. Der Himmel ist langweilig. Das sind die Lästerungen. Und er lästert die, welche im Himmel wohnen. Es sind schon welche angekommen. Wir werden schon da sein. Entrückt die Gemeinde, entrückt bei Gott im Himmel. Wir werden diese Gemeinschaft schon genießen, vorschmecken. Aber er lästert dem und sagt, die, die gestorben sind, die sind von Würmern zerfressen. Vergiss es. Vergiss es. Sie haben ihr Leben auf Gott vertraut. Sie haben ihr Leben hingegeben im Dienst für Gott. Es ist alles umsonst. Alles vergebens. Das sind die Lästerungen. Dem widersteht standhaft im Glauben. Haltet fest an den Worten des Lebens. Ermutigt euch gegenseitig, stärkt euch in dem, was Gott euch gegeben hat. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und ich fand interessant das Wort hier, es wurde ihm gegeben. Es steht hier an mehreren Stellen. Das kann natürlich sein, dass hier der Satan ihm eben diese Macht gibt. Ich deute es aber ehrlich gesagt auch gerade in diesem Zusammenhang, deute ich es als ein Zulassen Gottes. Gott lässt es zu in dieser Situation, dass diejenigen, die sich bekehrt haben zum lebendigen Gott, ihm folgen, dass sie tatsächlich überwunden werden. Ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Ich musste an Hiob denken. In der Anfang der Geschichte von Hiob wird uns gesagt, dass Hiob ein rechtschaffener Mann war. Ein Mann, der Gott gehorsam war. Und Gott hat ihn geliebt. Gott war begeistert von ihm. Und wir haben irgendwie jetzt die Tage darüber geredet, ich weiß nicht mit wem. Es ist so bezeichnend, als der Satan mit Gott redet, da sagt Gott, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der Teufel ist über die ganze Erde geschweift und hat sich umgeschaut. Und Gott sagt, hast du denn auch meinen Knecht Hiob gesehen? Wisst ihr, der Satan, er zeigt auch auf uns. Er sagt, Hiob, der ist ja nur gut und folgt dir, weil du ihn so reich machst. Nimm ihn doch seinen ganzen Reichtum. Dann wird er nicht mehr so treu sein. Der Teufel zeigt auf dich und sagt, hier, du hast Fehler. Guck mal Gott, hast du gesehen, wie er versagt hat? Guck mal Gott, hast du gesehen, wie sie gesündigt hat? So zeigt der Satan auf uns. Gott zeigt aber auf uns, so wie auf Hiob, hast du meinen treuen Knecht gesehen? So sieht Gott uns. So geht er mit uns um. Aber dann lässt er es zu in dieser Situation. Aber er sagt, du darfst alles machen, Satan, aber du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Gott hat alles unter Kontrolle. Der Satan meint, er hat die Sachen im Griff, er kann seine Spielchen spielen. Aber Gott steht über dem Ganzen und hält alles unter Kontrolle. Das sagt uns Jesus auch, das haben wir jetzt gelesen in den letzten Wochen in Lukas 12. Da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Gott hat unser Leben in der Hand. Er hat die Macht, nicht der Teufel. Der Teufel und der Antichrist, sie haben nur so viel Macht, wie Gott es zulässt. Hier in dieser Situation am Ende wird es tatsächlich so sein, dass jeder, der sich zu Christus bekennt, sein Leben geben muss dafür. Es ist aber nur das, was wir alle tun müssen. Zu uns hat Jesus auch gesagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wir alle müssen unser Leben verlieren, müssen unser Leben aufgeben. Zuallererst Gott, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Und da heißt es tatsächlich loszulassen, das eigene Ich loszulassen. Das alte, der alte Mensch muss gekreuzigt sein, damit ich mit Christus auferstehe und lebe. In der letzten Zeit hier, in dieser großen Bedrängnis, wird das real für jeden sein. Du willst leben? Du liebst dein Leben mehr in dieser Welt, als dass du Gott liebst? Okay, dann wirst du leben. Aber hier steht, es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Interessant auch wieder der Querverweis zu Offenbarung 5, wo uns gesagt wird, dass Jesus erkauft hat mit seinem Blut aus jedem Stamm, jedes Volk, jeder Sprache und jeder Nation. Die Herrschaft des Antichristes geht über die ganze Menschheit. Da wird keiner ausgenommen sein. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Er ist das geschlachtete Lamm. Von Grundlegung der Welt an hatte er uns berufen, seine Kinder zu sein. Er will uns ewiges Leben schenken. Und dieses ewige Leben besteht in der Gemeinschaft mit Gott, nicht in dem Erhalt dieses Zeltes. Nicht in irgendwelchen materiellen Gütern, sondern in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben. Und dieses ewige Leben, das höher zu achten als alles andere, dazu werden diese Menschen geführt werden, zu diesem Punkt. Entweder oder. Entweder Tod oder Leben. Entweder Leben oder Tod. Ich schließe mit einem Vers hier aus Lukas 10 nochmal. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 17, zu den 70 Jüngern, die ausgesandt worden waren, um das Reich Gottes zu verkünden, um Gutes zu tun, um Wunder zu tun, um Menschen zu heilen, um Menschen zu befreien von der Macht der Dämonen. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Was für eine Verheißung, oder? Die wir jetzt haben. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Lasst uns das Freudenmahl feiern, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, damit wir aufgeschrieben im Himmel ewige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben. Dass wir im Glauben stehen. Dass wir dem Teufel Widerstand leisten. Ja, aber gestärkt werden müssen wir durch dieses Mahl. Gestärkt werden müssen wir durch die Gnade im Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns erkauft aus so vielen verschiedenen Hintergründen. Und er hat uns nicht nur unsere Sünden vergeben, unsere vergangenen Sünden, sondern er hat uns die Ewigkeit erkauft. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Wir sind aufgeschrieben im Himmel. Dein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Du hast mit deiner Liebe, in deiner Schwachheit, in deiner Selbsthingabe am Kreuz, wo der Teufel dachte, dass er triumphiert hat, hast du in Wahrheit triumphiert. Du hast uns erkauft, du hast uns erlöst. Und du hast ein Heilmittel für die ganze Welt, für die Sünde der ganzen Welt. Und ich danke dir, dass wir hier jetzt das Mahl nehmen können als Freudenmahl über diese Tatsache, dass du den Teufel überwunden hast und dass wir gerettet, erlöst sind, Kinder Gottes in Ewigkeit. Nichts wird uns von deiner Liebe trennen, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Mächten noch Gewalten, weder Tod noch Leben wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wir preisen dich und danken dir, dass wir das jetzt auch feiern dürfen. Amen.